Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Heute habe ich eine Dame am Start, die mir immer irgendwie nah vorkommt, obwohl sie es gar nicht ist. Wir haben uns bisher noch gar nicht so oft persönlich gesehen. Es hat schon stattgefunden. Ich folge ihr auf LinkedIn, lohnt sich übrigens auch. Kann man immer mal mitlesen. Tolle Beiträge, wie ich finde. Sie war das letzte Mal, als wir miteinander gesprochen haben, noch bei About You. Und das ist fast 5 Jahre her, hat sie mir eben selber gesagt. War mir gar nicht so bewusst, kam mir gar nicht so vor. Aber es ist wahr, das war im Sommer 21 und heute sprechen wir. Und sie ist seit einiger Zeit schon in einer ganz neuen Rolle in einem Unternehmen, was ich denke, ihr alle kennen werdet. Das ist Statista. Und jetzt wissen auch schon viele, wer hier zu Gast ist. Es ist Annika Inderbeek. Sie ist dort Chief People Officer. Herzlich willkommen, Annika.
Hallo, Gero. Und vielen Dank, dass ich heute wieder dabei sein darf.
Ja, ich freue mich wahnsinnig, dass es klappt. War gar nicht so einfach, mit uns beiden Termin zu finden.
Stimmt.
Und jetzt hast du sogar gesagt, Karin, mir geht's eigentlich nicht so gut, aber ich ziehe das jetzt durch. Das finde ich ganz toll. Danke dafür.
Ja, ich hoffe, ich klinge heute nicht zu nasal. Ich habe auf jeden Fall Vollgas gegeben. Tee und Nasenspray, um hier möglichst klar Rede und Antwort zu stehen. Genau.
Alles gut. Das kriegen wir, glaube ich, schon hin. Aber erzähl doch mal, ist ja vielleicht ein ganz guter Aufhänger, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, noch voll in Diensten bei About You, wo auch immer viel los war, wo auch sehr datenfokussiert schon gearbeitet wurde. Das zieht sich bei Statista natürlich fort. Das ist ja ein Data Enterprise, würde ich mal sagen. Mhm. Wie kam es dazu, dass du gewechselt bist? Und was sind so gerade deine großen Aufgaben bei Statista?
Ja, du, ich fange mal mit dem ersten Punkt an. Und tatsächlich, als ich darüber nachgedacht habe, die Zeit, als ich das letzte Mal mit dir gesprochen habe, das war 2021 im Sommer. Und das war gerade nach dem Börsengang von About You. Also noch eine sehr andere Zeit. Wir waren total im Hyper-Growth-Modus, Headcount-Verdopplung, die Nachwehen vom Börsengang abzuwickeln. Und ich würde sagen, dass ich aus Zeiten von Tech-Unternehmen, Hypergrowth, unfassbar chaotischer Personalaufbau seitdem ein bisschen was getan hat in der Wirtschaft in Deutschland. Also mir kommt es echt nicht vor wie vor 5 Jahren, sondern irgendwie vor einem Jahrzehnt, dass wir letzte Mal gesprochen haben. Es ist echt ganz schön viel passiert in der Zeit. Und genau, nach wundervollen 4 Jahren bei About You, in denen ich sehr, sehr happy war, in denen ich mich sehr wohl gefühlt habe, ist es dann irgendwann an der Zeit gewesen, nochmal was Neues zu starten. Und ich habe mich entschieden, 2024 dann im Mai bei Statista als Chief People Officer anzufangen. Und was hat mich dazu bewogen? Statista ist gerade in einer wahnsinnig spannenden Phase. Und warum? Ich glaube, Nummer eins, wir haben zum Januar 2024 einen neuen CEO bekommen. Also Hubi und Friedrich, die beiden Gründer, sind aus dem Unternehmen rausgegangen, haben an einen externen CEO übergeben. Und das Unternehmen muss sich gerade, wie so einige Unternehmen, aufgrund von KI-Technologie neu erfinden und viel transformieren, sich eine neue USP überlegen und eigentlich sagen, hey, wie genau wollen wir eigentlich in diesem KI-Ökosystem als Datenlieferant zukünftig mitspielen? Und ich muss sagen, dieser Mix aus CEO-Succession plus dem Marktumfeld und so dieser Transformationsverantwortung, das hat mich einfach total gecatcht. Und das war der Grund, warum ich mich dann entschieden habe, zu Statista zu gehen. Und genau, zur Rolle ist tatsächlich das erste Mal, dass eine Gesamt-HR-Verantwortung geschaffen wurde. Also es gab vorher keine VP-People-Stelle oder keine CHRO-Stelle. Das heißt, neben dem Ganzen hat das für mich nochmal ganz viel Aufbauarbeit auch intern in der HR-Funktion bedeutet. Genau, ich glaube, das so in Kürze, was in der Zeit passiert ist und was ich gerade so mache.
Mega, da werden wir jetzt ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also vielleicht starten wir mal mit deiner Rolle, um nachher auch nochmal auf das Unternehmen und natürlich auch auf das KI-Thema zu kommen. Dieses ganze Thema dann aufzubauen in ein, ja, wahrscheinlich schon, ja, Scale-up kann man ja mal mindestens sagen, auch schon 24, vielleicht sogar größer, das musst du gleich mal einschätzen. Aber dann dennoch wahrscheinlich HR-Strukturen erstmal zu schaffen, vielleicht auch ein Team aufzubauen, zu überlegen, was sind die strategischen Prioritäten. Das sind alles so Dinge, die mir jetzt so einfallen, die wahrscheinlich auf dich zugekommen sind. Hol uns doch da mal ein bisschen mit auf die Reise, eine Ebene tiefer. Was konkret hast du da gemacht?
Ja, total gerne. Und Scale-Up trifft's sehr gut. Statista war zu dem Zeitpunkt 1300 Mitarbeitende groß. Und das auch global aufgestellt. Unser Headquarter ist in Hamburg, aber wir haben auch regionale Headquarter für unsere Vertriebsbüros quasi. Das ist einmal New York, das ist einmal London und das ist Singapur. Also gar nicht mehr ein so, ich sag mal, kleines, unkomplexes Unternehmen. Und ich glaube, wenn man so eine Rolle neu startet in einem solchen Unternehmen, dann ist es ja erstmal viel Aufbau. Ich muss dazu sagen, ich durfte auf einem Thema aufsetzen, was nicht aufgebaut werden musste. Und zwar war das ganze Thema People Operations Payroll, also wirklich die Kernprozesse. Da ist eine exzellente Basis vorhanden gewesen. Das ist was, wo ich jetzt nicht aufbauen musste. Was viel am Anfang gewesen ist, war wirklich strategische Prioritäten zu setzen. Also neben dem klassischen Service von wir zahlen die Gehälter, wir stellen Verträge aus, wir stellen Änderungsvereinbarungen aus. Wie wollen wir uns eigentlich als zentrale People-Funktion auf globaler Ebene in dem Unternehmen etablieren? Was sind Themen, die müssen angegangen werden, weil es sie an der Stelle noch nicht gibt? Das können ganz einfache Themen sein, wie eine übergeordnete HR-IT-Infrastruktur oder entsprechendes Talent Acquisition im Bereich auf- und auszubauen. Das sind dann aber auch so Themen wie Performance Management. Was sind eigentlich unsere Ways of Working? Was ist unsere Gehaltsstrategie? Was sind unsere Gehaltsbänder? Also ich sag mal, viele Fragestellungen, die so ziemlich an der Basis kratzen, die einmal zu nehmen und sich anzuschauen, was gibt's dazu schon im Unternehmen? Häufig ist es ja so, wenn es das nicht zentral gibt, irgendwo wird es dann doch mal gebraucht und das bedeutet, dass dann Divisionen natürlich anfangen, selber sich Logiken zu überlegen und aufzubauen und das sind dann auch nicht unbedingt in jeder Division die gleichen Logiken und in der Regel auch nicht immer das, was man dann selber aus People-Perspektive so vorhat. Das heißt, viel zuhören, verstehen, konsolidieren, justieren und in Teilen quasi dann neu aufbauen. Ich glaube, das beschreibt quasi die ersten Monate auf People-Seite intern im Team sehr, sehr gut.
Das stelle ich mir einerseits sehr interessant vor und andererseits äußerst anstrengend, ne? Weil genau das, was du gerade sagst, du kommst in eine Organisation rein, du musst dir erstmal einen Überblick verschaffen, du stellst fest, okay, Gott sei Dank, ein paar Dinge laufen gut, also ich sag mal, das Brot- und Buttergeschäft, Gehaltsabrechnung gibt's, Geld wird ausgezahlt, läuft anscheinend auch gut, aber das ist ja aus meiner Sicht quasi, kannst du mir auch gerne widersprechen, aber ich würde sagen, das ist der zwar wichtige, aber eigentlich kleinere Teil von HR, wenn man HR als Gesamtrolle so versteht, People and Culture, so würde ich es jetzt mal benennen. Viel von dem, was du nämlich gerade genannt hast, sind ja Aspekte, die eine Kultur mitprägen. Und wenn du dann dezentrale Standorte hast, die vielleicht auch aus der Not heraus erstmal eigene Dinge entwickeln, die dazu zu bewegen, vielleicht dann doch einen gemeinsamen Weg zu verfolgen. Das ist aus meiner Erfahrung gar nicht so einfach. Man kann natürlich immer sagen, hier, ich komme aus der Zentrale und so wird es jetzt gemacht. Und das geht aber, glaube ich, nur bei sehr, sehr zentral und autoritär geführten Unternehmen. Und wenn das nicht so der Fall ist, dann geht es eigentlich eher ums Argumentieren, um das Kämpfen quasi um den besten Weg, das gemeinsame Kämpfen im Idealfall. Und damit bin ich auch ganz gut vertraut aus meiner Bertelsmann-Zeit, wo alles immer über das Argument gelöst wurde. Dauert länger, ist aber, glaube ich, nachhaltiger. Wie ist das bei Statista? Wie zentral, wie dezentral funktioniert er da? Oder hast du gesagt, klar, ich komme jetzt hier rein und ich habe einen Plan und der wird auch exekutiert. Auf geht's.
Ich bin da total bei dir. Ich glaube, das Thema, was du gerade sagtest, so der kleinere Part, People Operations, ich stimme dir zu. Wir haben Es ist natürlich ein Part von ganz, ganz vielen. Auf der anderen Seite ist das aber auch der Part, wenn der nicht läuft und
Total.
Da Dinge im Argen sind, dann machst du an der Stelle aber auch nichts anderes mehr, als diesen Part zu fixen, weil
Das
niemand
ist richtig.
würde dir sagen, boah, danke für diese tollen irgendwie Fahrrad-Benefits. Es macht
Ja,
überhaupt nichts, dass mein Gehalt jetzt das vierte Mal falsch überwiesen worden ist.
Oder noch besser, danke, dass mein Gehalt richtig überwiesen
genau.
wurde. Sagt natürlich keiner. Das ist mir auch bewusst. Ich wollte das jetzt hier nicht falsch darstellen. Ja.
Nee, das bedeutet, das gibt einem natürlich eine richtig gute Basis, dass du sagst, du kannst dich auf weitere Themen fokussieren, weil die Basis, die du abwickeln musst, zwingend, die steht. Da war ich erstmal total dankbar für. Und ansonsten, ja, ich glaube, wenn man aus einer Perspektive rauskommt und sagt, ich bin jetzt aus dem Headquarter und ich bin jetzt Chief People Officer und ich habe jetzt den Plan und wir machen das jetzt alles so, wie ich das möchte, weil ich bin ja Chief People Officer, dann macht man sich in der Regel nicht so viele Freunde. Und ich glaube, es gibt schon Themen, wo man sagt, man braucht einen Plan, man braucht ein Zielbild und man braucht auch einen gewissen Push in diese Richtung zu gehen. Also auch da, es funktioniert nicht immer alles basisdemokratisch, das muss man auch dazu sagen. Auf der anderen Seite könnte ich dir bei dem Thema, es gewinnt das Argument, nicht mehr zustimmen auf der Thematik, weil wenn man da mit zu viel Ego und wir machen das jetzt aber so, weil ich das so sage, ankommt, wozu führt das im schlimmsten Fall? Wir nehmen jetzt mal gerade das Thema der Region. Das sind Regionen, ich nehme jetzt das Beispiel New York, x-tausend Kilometer von mir entfernt, in einer anderen Zeitzone. Im Zweifel, wenn du da nicht überzeugst, kann die Region natürlich oberflächlich sagen, wir machen jetzt das, was Annika von uns möchte. Ich würde es im Zweifel überhaupt nicht feststellen, ob der Prozess so gelebt würde, sondern würde es erst irgendwann feststellen, wenn es total in die Luft fliegen würde. So. Und das würde mir absolut gar nichts bringen. Das heißt, es ist ja viel zuhören, im Teilen trotzdem seine eigene Meinung nicht verlieren, argumentieren und diskutieren, aber auch an gewissen Stellen flexibel genug bleiben, Unterschiede zuzulassen. Was meine ich damit? US, Singapur, unser Büro in Tokio, in London, das sind alles Länder, die funktionieren alleine arbeitsrechtlich einfach komplett anders. Beispielsweise gibt es gar nicht in jedem Land diesen klassischen 6 Monate Probezeitprozess. Wenn ich aber sage, okay, ich mache hier den Performance-Prozess und nach 6 Monaten entscheide ich, was wir mit der Probezeit machen, dann gibt es Länder, die sagen, schön, dass wir nach 6 Monaten einchecken. Das gehen wir ja mit, aber wir brauchen dann keine Probezeitentscheidung treffen. Sowas gibt es bei uns gar nicht. Und das ist ein sehr, sehr kleines operatives Beispiel jetzt, was aber, glaube ich, diese Thematik Flexibilität ganz gut darstellt, weil du natürlich schauen musst, was genau brauchen die Länder und wie finde ich an dieser Stelle einen gemeinsamen Nenner. Genau das Gleiche in den Divisionen. Und auch da, ich glaube, es gibt noch eine weitere Thematik. Man muss sich davon verabschieden, für alle Divisionen und alle Länder den perfekten Prozess auszurollen. Es wird immer Divisionen und Länder geben, für die passt es besser. Es wird immer Divisionen und Länder geben, die sagen, okay, für uns passt's. Wir hätten es gerne anders, aber wir verstehen total, warum wir es jetzt einmal so machen, damit wir das in irgendeiner Form global auf einem Niveau haben. Würden wir es alleine entscheiden, wäre es anders. Aber wir gehen dieses Thema mit. Und ich glaube, dieser Pragmatismus und auch dieses, ich verabschiede mich von, es muss alles irgendwie für alle Personen perfekt sein. Ich glaube, das ist so das Nächste, dass man sagt, anders kriegt man Vereinheitlichung quasi nicht hin. Und ja, es ist ein Zusammen und es ist auf beiden Seiten Kompromisse schließen, auch in Teilen.
Ich vermute, dass du das wahrscheinlich am Anfang auch sehr stark so erklärt hast und im Sinne vielleicht einer unwritten Rule oder eher so eine Art Vereinbarung zu sagen, sometimes we agree to disagree, aber sozusagen, es geht ums große Ganze. Da kann man, glaube ich, Wege finden, solche Kompromisse zu schließen.
Ja.
Oder ist das eher implizit gelaufen? Also wie explizit oder implizit bist du damit umgegangen?
Es kommt immer total auf das Thema an. Ich glaube, bei manchen Themen war es relativ klar, dass wir da einen Kompromiss finden. Bei anderen hat man tatsächlich stärker gekämpft. Und da ist es für mich dann auch das Thema, den Elefanten im Raum anzusprechen, dass ich sage, es gibt Themen, da werden wir beide heute nicht aus dem Raum gehen und sagen, wir sind 1000% happy mit unserer Lösung, werden wir beide nicht tun. Wir müssen einen Kompromiss finden. Wir werden darüber diskutieren. Wir können uns auch gegenseitig eine Stunde lang auf diesem Thema challengen. Aber wenn wir heute diesen Raum verlassen, ist einmal alles gesagt auf diesem Thema. Wir haben eine Lösung und dann stehen wir auch 100%ig dahinter und treiben die auf beiden Seiten mit voran. Und das ist eine Diskussion, die habe ich tatsächlich öfter geführt. Und da finde ich, dieses Explizite und dieses gegenseitige Klarheit schaffen, total wichtig, dass man einfach weiß, woran ist man, und einfach gewisse Themen einmal auszusprechen. Ich finde immer so, dieses sprechende Menschen kann geholfen werden. Das klingt immer abgedroschen, aber es ist für mich ein ganz wichtiger Treiber zu Klarheit und weniger Annahmen zu treffen über, was könnte jemand auf der anderen Seite eventuell vielleicht denken und davon halten, sondern zu sagen, ich frage einfach nach, wenn ich mir irgendwo unsicher bin, und diskutiere es aus.
Absolut. Also ja, das würde ich komplett unterstreichen aus meiner Berufserfahrung. Wenn man über diese Themen so spricht, dann finde ich bei Saatkorn auch immer interessant die technologische Perspektive da drauf. Also was für Systeme setzt man eigentlich ein? Wie stellt man eigentlich sicher, gerade in einem sehr datengetriebenen Unternehmen, dass man die richtigen Daten am Start hat, auch für die ganzen Personalthemen? Und da ist natürlich der simple Gedanke immer zu sagen, ja, lass uns das alles mit einer möglichst homogenen Tech-Infrastruktur lösen. Wenn man das kann, ist es wirklich super und deutlich einfacher. Oft sieht die Welt aber anders aus. Was hast du denn da vorgefunden? Also war das homogen oder war das eigentlich eher ein Flickenteppich, wo du dann auch jetzt sicherstellen musst, dass da übergreifende Datenlayer oder Ähnliches geschaffen werden?
Irgendwo dazwischen, ich glaube eher in Richtung Flickenteppich, also keine homogene Landschaft. Und ich glaube, dieses Thema, ich werde alles und jegliche Daten und jeden Prozess in einer homogenen Software vereinheitlichen, das ist ein absoluter Traum von mir, dass man das irgendwann hätte. Ich glaube, es ist leider noch an vielen Stellen total unrealistisch, dass man das so hinbekommt. Zumindest habe ich es so noch nicht hinbekommen. Vielleicht liegt es auch an mir und es ist gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, was da das Wichtigste ist in Richtung Datenbasis, ist, dass man sich einmal auf dem klassischen Thema, wo wir wieder bei People Operations wären, auf einmal diese Single Source of Truth, also was genau ist eigentlich mein Personalstammdatensystem und wo liegen quasi die Masterdaten drin? Was ist meine einheitliche Stammdatenbasis, und die gilt an der Stelle auch für alle Länder? Und ab diesem Tool, ab dieser Stammdatenbasis fängt man dann an und sagt, man dockt andere Bereiche an. Beispielsweise eine Talent Acquisition Software, beispielsweise lokale Payroll-Anbieter. Auch da, was wir in Deutschland machen, sieht natürlich in UK, in den USA, in Singapur, in Japan, sieht komplett anders aus. Und das sind dann natürlich auch andere Software-Anbieter, die man braucht, um diese Prozesse zu steuern. Wichtig für mich allerdings zu sagen, diese docken natürlich an diese eine Quelle quasi der Daten an, und das ist der Pool, aus dem ich alles beziehe. Das führt dann dazu, dass man immer noch natürlich eine heterogene Tool-Landschaft an der Stelle hat, nichtsdestotrotz generell auf eine stabile Datenbasis blickt und zumindest bei übergreifenden Analysen in der Lage ist, die Daten sprechen zu lassen, die Datentöpfe miteinander zu verbinden und wirklich Aussagen aus Themen zu treffen. Und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen, wenn man sich Themen anschaut. Und ich glaube, das wäre so mein Tipp, wenn man sowas vorfindet und das quasi über verschiedene Länder, über verschiedene Divisionen, dass man wirklich einmal bei den Stammdaten ansetzt und sagt, was ist eigentlich der Punkt, an dem wir starten? Und von da an arbeiten wir uns dann eben vor in Richtung Basisleistung, aber auch in Richtung Performance Management, Engagement Daten, was es nicht alles gibt. Alles fußt aber auf einer einzigen Datenquelle und eben nicht auf 10.
Wie ist das dann eigentlich gelöst mit dem Team? Also reporten die Units, die HR-Units, meine ich jetzt, Singapur, New York und so weiter, am Ende an dich? Gibt's da eine Dotted Line? Vielleicht gibt's da auch Geschäftsführer vor Ort, an die die sozusagen mit Direct Line reporten und zu dir eine Dotted Line. Wie ist die HR-Organisationsstruktur da aufgebaut bei euch?
Wir haben tatsächlich die Reporting Line zu mir, also ins Headquarter von den Zentralfunktionen, mit bewusst natürlich einer Dotted Line der Geschäftsführer vor Ort. Was sind meine Gedanken dazu? Gerade in US war es zum Beispiel vorher anders gehandhabt. Und ich finde, sobald HR nicht an die HR-Funktion reportet, ist die HR-Länderorganisation nur so gut, wie der oder die lokale Geschäftsführerin sich für HR interessiert. Und auch da finde ich, wenn wir auf Vertriebsbüros gucken, beispielsweise in den USA, die Geschäftsführerin dort vor Ort, ich finde, es ist überhaupt gar nicht ihre Aufgabe, dass sie sagt, ich muss jetzt aber reinschauen, ob der Payroll-Prozess richtig läuft, wo ich sage, das möchte ich gar nicht, dass die sich damit an der Stelle beschäftigen muss.
Soll sich eigentlich um Sales
kümmern? Genau, sie muss sich darum kümmern, dass die Sales-Pipeline gut aussieht, dass die Sales- und Forecast-Daten ordentlich aussehen. Und die Tatsache, dass die Payroll gut läuft, ist de facto ein Service, den wir als Zentralfunktion für die Person in der Region erbringen. Und das ist de facto was, wo ich dann auch finde, dass eben unser lokaler Stakeholder auch das Recht darauf hat zu sagen, das ist meine absolute Erwartungshaltung, dass dieses Thema läuft, weil ihr seid an der Stelle meine Dienstleister, was People-Themen angeht. Ja, es sitzt dann jemand vor Ort bei mir und arbeitet extrem eng mit mir zusammen. Ich sage den Teammitgliedern, die für die Geschäftsführer arbeiten, dann natürlich auch, hey, dein wichtigster Kunde ist die Person vor Ort so. Und dein zweitwichtigster Kunde an der Stelle bin dann ich als Vorgesetzte, aber das ist die Person, mit der du unglaublich eng und gut und partnerschaftlich zusammenarbeiten musst. Und nichtsdestotrotz halte ich so diese zentrale Reporting-Line für total wichtig, um zu sagen, wir stellen einen gewissen Standard sicher, weil wir einfach HRler sind und wissen beispielsweise, wie ein Payroll-Prozess aufgebaut sind. Und auf der anderen Seite finde ich auch, dass man damit einfach Arbeit vom Tisch nehmen muss, von den lokalen, regionalen Leads, weil die einfach andere Themen auf dem Tisch haben und einen anderen Fokus haben, als HR-Prozesse aufzusetzen.
Absolut. Kommen wir mal auf deine eigene Rolle und so ein bisschen auf die Frage, was ist im Moment so das Wichtigste, wenn du darüber sprechen darfst und willst, das wichtigste strategische Thema, an dem du gerade mit deiner Organisation arbeitest?
Das wichtigste org-strategische Thema, wahrscheinlich wird es dich jetzt überhaupt nicht überraschen, was ich sage, ist das Thema KI. Und zwar sind wir mit Statista als klassisches Datenunternehmen, sind wir seit, ich sag mal, dem starken Wachstum von ChatGPT und Co. verändert sich unser Geschäftsmodell einfach rasant und komplett. Und wir sind in dem KI-Ökosystem unterwegs als Datenanbieter und müssen uns ein Stück weit neu erfinden. Wie genau tun wir das? Da gibt's verschiedene Hebel, auf die wir gerade schauen. Das bedeutet aber nichtsdestotrotz, dass wir als Organisation natürlich auch uns überdenken müssen, organisational, wie stellen wir eigentlich zukünftig unsere Daten zur Verfügung. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Früher, als ich noch in der Uni war und zum Beispiel Statista genutzt habe, ich bin auf die Plattform Statista gegangen und habe mir Reports runtergeladen. Oder ich habe vielleicht nach einem Report gegoogelt und dann kam Statista immer relativ weit oben. Habe ich mich eingeloggt, habe mir den Report runtergezogen. Mit ChatGPT und Co. ändert sich dieses Nutzer- und Suchverhalten natürlich massiv. Und ich glaube, wir sind uns beide bewusst, dass die Datenqualität, die man in solchen Tools findet, jetzt nicht immer so die valideste ist. Und da kommen wir halt eben ins Spiel. Und da sagen wir aber auch, wenn wir davon ausgehen, dass nicht mehr x Prozent unseres Traffics über unsere eigene Plattform abgebildet wird, was genau bedeutet das eigentlich? Wie können wir unsere Daten eigentlich in einer Vielzahl von Ökosystemen zur Verfügung stellen? Das ist eine strategisch logische Frage, die aber organisational total viele Schnittstellen hat von, wie brechen wir eigentlich Bereichssilos auf? Welche Teams arbeiten eigentlich wie stärker zusammen? Was sind eigentlich Kundenanforderungen und wie müssen unsere verschiedenen Datenteams auch wieder zusammenarbeiten, um hier quasi ein Statista-Bild und eine Datenbasis nach außen zu geben? Neben diesen Org-Fragestellungen beschäftigen wir uns natürlich dann auch damit, um zu sagen, wie stellen wir sicher, dass unsere Belegschaft bestmöglich ausgebildet ist, um solche Trends zu erkennen, um entsprechend zu handeln und um sich eben in diesem KI-Ökosystem auch technologisch gut bewegen zu können. So, und dann letzter Punkt, natürlich fragen wir uns dann intern auch, was sind Möglichkeiten, wie wir KI-Technologien oder andere Technologien nutzen können, um auch selber effizienter und automatisierter zu arbeiten. Und ich glaube, das ist so der, ich sag mal, große Schirm, unter dem wir uns gerade bewegen, und meine aktuell so Top 3 Handlungsfelder und Herausforderungen in der Personalarbeit.
Ja, das habe ich durchaus erwartet und wollte auch zum Schluss des Gesprächs im letzten Teil nochmal stärker über Statista selbst sprechen. Das ist jetzt gerade schon eingeleitet, was super ist, weil von außen drauf geschaut natürlich den Use Case, den du geschildert hast von dir in deinen Unitagen, den kenne ich ja auch. Den kennt ja fast jeder, ne? der wissenschaftlich und jede Person, die wissenschaftlich gearbeitet hat oder arbeitet. Jetzt verändert sich das fundamental mit der Google-Suche. War das eher ein Traffic-Lieferant für Statista, würde ich mal unterstellen. Da wurde gesagt, da findest du die Daten.
Absolut.
Und heute
und da waren wir richtig gut aufgestellt. Ne?
Ja,
also das
absolut.
War so richtig. Ich weiß nicht, wann ich mal ein Report irgendwie verschlagwortet gesucht habe und nicht Statista mein erstes organisches Perfekt. Google-Ergebnis gewesen ist. Also da haben wir einfach einen richtigen Vorsprung drauf gehabt und dieser Vorsprung wird immer und immer und immer unwichtiger gerade für uns.
Das ist so. Also das ist vielleicht noch so, wenn man jetzt über sehr erfahrene Menschen im Berufsleben denkt, die haben ja sofort dieses Qualitätsthema im Kopf. Mhm. Ne? Das ist klar. Also stimmen die Daten oder stimmen sie nicht? Dennoch sucht inzwischen ja jeder, würde ich behaupten, erstmal über generative künstliche Intelligenz irgendeiner Form.
Ja.
Oder was heißt sucht, führt einen Dialog und schaut dann, was kommt. Im Idealfall findet auch da Statista dann statt in den Ergebnissen. Das sind aber den ganzen Geo-Thema. Nur das hat noch keiner so richtig geknackt im Moment. Und ich glaube, da ist ja die Entwicklung auch derart schnell. Ich glaube, dass wir alle uns einig sind, dass Bezahlmodelle auch da Einzug halten werden.
Ja.
Die Frage ist, wie schnell das kommt und welche Rolle man dann wirklich da spielen kann.
Mhm.
Das ist die eine Perspektive. Das geht dann aber eher um Menschen, die einen gewissen Qualitätsstandard erwarten und auch wissen, dass das mit generativer AI fragwürdig ist. Wenn ich mir meine Kinder anschaue, da ist das völlig anders. Ne? Also das ist halt der Weg.
Ja.
Das hat mir ChatGPT so gesagt. Ob es jetzt stimmt oder nicht, das ist jetzt meine Wahrheit in dem Moment erstmal. Und das frage ich mich halt, was das dann perspektivisch auslöst. Für so ein Unternehmen auch wie euch, Also ihr müsst mit auch Erziehungsarbeit leisten, wahrscheinlich zu sagen, ey, das ist nicht so ganz egal, welche Studie da jetzt vorgeschlagen wird. Ne? Und das stelle ich mir nicht so einfach vor.
Ich glaube, lass uns da einmal so auf unser klassisches Statista-Geschäftsmodell eingehen. Wir haben dann ja noch das Ranking-Geschäft, wo wir gleich noch einmal zu sprechen können. Das ist natürlich anders beziehungsweise weniger beeinträchtigt von den Entwicklungen. Wenn wir jetzt auf unser Kerngeschäft schauen, genau das, was du beschreibst, ist natürlich gesellschaftlich ein riesengroßes Thema. Und im Sommer habe ich eine Studie dazu von uns tatsächlich gesehen und die hat mich total aus den Socken gehauen. Und zwar über 40% der Quellangaben in ChatGPT, wenn du nach Zahlen suchst, stammen von Reddit. Wenn du kumuliert die Top 80% dir dann anguckst, also das einfach mal so ein bisschen runtergehst, dann hast du Quellen wie YouTube, dann hast du teilweise Amazon-Bewertungen da drin. So. Und ich will jetzt an der Stelle nichts gegen Reddit sagen, aber wenn du jetzt beispielsweise was zitieren würdest, ich würde jetzt immer eine Umfrage auf der Straße machen und sagen, Gero, wenn du eine Quelle zitieren würdest und da wird Reddit dran stehen, würdest du sagen, das ist eine total sichere Quelle? Wahrscheinlich würdest du sagen, nee, ich bin noch nicht bescheuert. So, das ist eine wahrscheinlich gut recherchierte persönliche Meinung, genauso wie bei einer Amazon-Bewertung, genauso wie bei einem YouTube-Video. Ja. Aber es ist nichtsdestotrotz, es ist kein absoluter Fakt. Und als ich diese Studie gesehen habe, habe ich mich ertappt dabei, wie oft ich bei so Alltagsfragestellungen, man sitzt mit Freunden am Tisch, man diskutiert irgendwas, man hat keine Ahnung, was bei rumkommt und sagt dann, oh, ich frage mal kurz ChatGPT, guckt sich das an und solange ChatGPT dann die Hypothese bestätigt, finde ich bei so lapidaren Alltagssachen, zumindest ich, habe da nicht nachgeguckt, ja und woher kommt das dann jetzt, sondern hier, ChatGPT sagt das übrigens auch, wir liegen total richtig, man wurde ja in seiner Meinung bestätigt. Das ist natürlich ein riesengroßes Problem. Und das ist eins, wo Statista, was geprüfte Daten, was Quellen angeht, natürlich in diesem ganzen Ökosystem, finde ich, eine wahnsinnige Chance hat zu existieren. Und deswegen sehen wir das Thema Statistas Zukunft auch extrem positiv, dass wir sagen, es tut sich da gerade ein riesengroßer Bedarf und eine riesengroße Marktchance auf, auch wenn das nicht einfach ist, diese Chance entsprechend zu nutzen und das viel Umbau bei uns bedeutet, sehen wir diesbezüglich doch einen sehr, sehr großen Demand. Und was wir dann auf der anderen Seite sehen, jetzt über die letzten Monate noch weitere Studien, in die ich zwischendurch von uns mal reingeschaut habe, ist, dass oder die Skepsis gegenüber Antworten von KI-Modellen, auch die wächst in der Bevölkerung. Und das sind jetzt natürlich nicht nur Statista-Studien, wo ich drauf gucke, die wir dann natürlich rausbringen, weil sie uns in die Karten spielen. Nein, das nicht. Ich glaube, wenn man da jetzt mit offenen Augen mediale Berichterstattung verfolgt, dann findet man immer wieder Hinweise darauf, dass diese Skepsis und diese Tatsache, ist es nicht alles absolute Wahrheit, was ein ChatGPT mir sagt. Ich finde, das Bewusstsein und so auch diese mediale Bildung in großen Teilen der Bevölkerung wächst und auch der Wunsch nach vertrauenswürdigeren Quellen. Und das finde ich total positiv, dass dieses blinde Vertrauen so ein bisschen zurückgeht und so dieser Realitätscheck so langsam einsetzt. Und das ist einfach der Punkt, wo ich total positiv in die Zukunft von Statista sehe, dass wir sagen, da können wir einen totalen Mehrwert als Unternehmen leisten. Genau, das soweit quasi zu unserer Rolle von dem Kerngeschäftsmodell.
Kerngeschäft habe ich verstanden. Wenn Statista mir gehören würde, würde ich darüber nachdenken, wie ich meine qualitativ gehaltvollen und korrekten Studien irgendwie bei OpenAI unterbringen. Aber das müssen wir hier nicht weiter diskutieren. Lass uns mal ein bisschen auf euer Ranking-Business schauen.
Ja.
Was macht ihr denn da?
Das ist ein Geschäft. Es ist ein großer Teil unseres Geschäfts. Es ist vielen Menschen gar nicht so bewusst, dass wir das auch machen. Und zwar Bietet Statista auch seit vielen, vielen Jahren unterschiedliche Rankings an. Und zwar haben wir hier Analyseteams bei uns sitzen, die wirklich in verschiedensten Bereichen Ratings durchführen, die dann letztlich in Rankings münden, die wir zusammen mit unseren Medienpartnern, Medienpartnerinnen aussteuern. Beispielsweise Best-of-Ratings für Krankenhäuser, Arbeitgeber, für Nachhaltigkeitsbemühungen von Unternehmen, von bis in verschiedensten Märkten, in verschiedenen Segmenten, die dann mit Medienpartnern wie dem Time Magazine, wie der Newsweek, wie mit Forbes, wie mit einem Brand 1 zusammen veröffentlicht werden. Auch da steht Statista dann häufig relativ klein an der Seite, aber es ist vielen nicht bewusst, okay, das ist auch eine Arbeit, die Statista an der Stelle macht. Für mich aus der HR-Perspektive zum Beispiel auch sehr, sehr spannend, weil wir hier auch Employer-Rating-Produkte haben, also beispielsweise Best-of-Employer-Ratings. Was genau macht eigentlich einen guten Arbeitgeber aus? Haben wir global an dieser Stelle bereits ausgerollt? Haben wir mit verschiedenen Medienpartnern bereits in US, in UK, auch in Deutschland veröffentlicht? Und bringt auf der einen Seite nicht nur das Siegel mit und quasi die Stärkung der Employer Brand, sondern auch wirklich sehr, sehr tiefe Analyse von Profis inklusive von Benchmarks, dass man auch echt sagt, hey, wenn sich jetzt ein ganzes Team damit auseinandersetzt und einmal analytisch mich als Arbeitgeber, Arbeitgeberin auseinandernimmt, was sind eigentlich die Themen, wo ich im Vergleich zum Benchmark gut abschneide? Wo muss ich aber auch noch meine Hausaufgaben machen und in welche Richtung kann ich mich eigentlich verbessern? Und das sind zum Beispiel auch Themen, das ist total spannend, in so einem Umfeld HR zu machen, weil das nutzen wir natürlich auch für uns selber, für unsere Erkenntnisse. Wie kann ich HR besser machen bei Statista? Ohne das Siegel, ich sage natürlich nicht, hey, wir Statista sind von Statista eher als Best Employer ausgezeichnet worden im Time Magazine. Aber wir schauen uns natürlich an, hey, wenn diese Analyse jetzt bei uns selber durchgeführt werden würde, wie gut sind wir eigentlich darin aufgestellt und wie sind wir eigentlich unterwegs zu dem von uns gesetzten und verkauften Benchmark? Das finde ich total spannend.
Ich glaube, das finden viele total spannend, die jetzt gerade hier zuhören. Habt ihr da irgendwie eine Möglichkeit, dass wir über Saatkorn vielleicht Leute da mal ranführen können? Habt ihr so eine Art Demo oder irgendwas, was man vielleicht anmieten kann?
Lass uns das doch so machen. Lass uns das gerne in die Shownotes packen. Und wenn man sagt, man möchte gerne zu diesem Analysegeschäftsmodell mehr erfahren, kann man bei uns ein, ich sag mal, persönliches Pre-Audit bekommen. Also einfach mal Infos dazu kommen, was schauen wir uns eigentlich an, was sind so Datenquellen, wie wird das Ganze analysiert, unabhängig jetzt erstmal von irgendeinem Siegel oder von irgendeiner Bewertung, sondern einfach nur die Analytik dahinter zu verstehen und zu sagen, wie gehen wir damit ran. Ich würde sagen, wir packen es mit einem Gutscheincode einfach mal in die Shownotes und alle, die auch sagen, das fände ich mal super interessant, können sich dann mit dem Code Saatkorn für ein kostenloses Pre-Audit einmal bei uns melden.
Mega, danke dir. Also
cool.
Ihr habt es gerade gehört, das kommt in die Shownotes rein. Natürlich genauso wie der LinkedIn-Kontakt von Annika Inderbeek. Falls ihr Fragen habt Richtung Annika, ich glaube, das können wir einmal machen, dein LinkedIn, da wird veröffentlichen. Und ja, wir kommen schon zur letzten Frage. Das ist, weil mir ja Saatkorn hat ja diesen Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Aber bei dir möchte ich es ein bisschen technologischer halten. Vielleicht gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit technologisch inspiriert hat oder zum Nachdenken gebracht hat.
Ja, das ist, glaube ich, sehr gut formuliert, dass du sagst, was hat mich eigentlich zum Nachdenken gebracht? Und was mich jüngst zum Nachdenken gebracht hat, sind zwei technologische Entwicklungen oder Plattformen, die ich jetzt letzte und diese Woche entdeckt habe. Beide KI-basiert und das eine, ich habe gerade den Namen gar nicht parat, aber es ist ein soziales Netzwerk für KI-Agenten und Bots, in dem sich KI-Agenten autonom miteinander austauschen können. Und das andere ist rentahuman.ai. Das ist eine Plattform, in der KI sich quasi Menschen mietet, um Aufgaben zu erledigen, die KI nicht allein erledigen kann. Und ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es mich inspiriert hat. Ich glaube eher nicht. Aber was auf alle Fälle gemacht hat, ist mich zum Nachdenken gebracht. Und dieser Gedanke hängt bei mir auch seitdem total fest im Kopf, dass ich sage, was bedeutet das eigentlich für uns? Ist das irgendwie, ist das ein kurzweiliger Trend? Wird das Auswirkungen haben, dass wir irgendwann in 10 Jahren sagen, ja, damals fing das damals an mit irgendwie diesen Plattformen? Ich weiß es noch überhaupt nicht. Was ich mir jedenfalls total wünsche, ist, dass wir es gemeinsam schaffen, eine technologisch moderne Arbeitswelt zu schaffen, in der wir als Menschen jetzt aber nicht unbedingt eine Randnotiz sind, die irgendwie gemietet werden für Botengänge, für KI-Agents. So, das wäre jetzt zumindest mein Wunsch. Das heißt, das ist so eine Sache, die mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Also wie wird, fassen wir es zusammen, Arbeitsteilung in Zukunft eigentlich ablaufen auf Augenhöhe zwischen Mensch und Maschine in einer Welt von KI?
Megathema. Werden wir sicherlich mindestens streifen, vielleicht auch mehr, wenn wir am 10. 11. Juni uns auf dem Embrace Festival sehen. Da bist du Teil des CHRO-Panels. Da freue ich mich schon drauf. Und das könnte durchaus ein Themenschwerpunkt werden. Ich werde auch Rent a Human AI mal in die Shownotes reinhängen und auch den Link zu deinem LinkedIn-Post dazu, den fand ich nämlich auch sehr interessant.
Ja, danke dir.
Auch damit mit reinpacken. Ja, ich danke dir jetzt erstmal. Wir sehen uns, wie gesagt, im Juni wieder. Ich danke dir, dass du dir jetzt heute Zeit für Saatkorn genommen hast, obwohl du leicht angeschlagen bist. Ganz lieben Dank dafür.
Vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte und es war sehr kurzweilig und hat mir echt Spaß gemacht.
So, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und sie hat dir gefallen. Bevor ich jetzt hier rausgehe, noch ein kleiner Tipp für dich. Abonniere doch kostenlos meinen Saatkorn-Newsletter. Dann gibt's jeden Sonntag alle Podcasts, alle News, alle Artikel, alle Verlosungen, alles, was ich auf Saatkorn so mache, gratis in dein Mailpostfach und du hast bequem alles an einem Ort und verpasst nichts mehr. Das Ganze kostet, wie gesagt, nichts. Den Link zum Abo gibt's in den Shownotes. Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder treffen. Ganz lieben Dank und bis bald. Ciao.